Einen Moment, würde ich mal sagen, habe ich gedacht, ich muss da auch in Metall investieren. Ein Fehler habe ich irgendwann mal gemacht in Vergangenheit, ist, dass ich keinen Zinn gekauft habe.
Eine richtig hohe Stromrechnung.
Ich glaube, wir müssen einfach die Chance nehmen, auch als Frau.
Die folgenden Inhalte sind keine Anlageberatung. Kapitalanlagen bergen Risiken. Du entscheidest, in was du investierst. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Asset Class, deinem Podcast über Wachstum und Werte. Ich bin Christian Wieröhl und heute tauchen wir gemeinsam ein in die Old Economy, ein MDAX-Konzern mit 150 Jahren Tradition, der aber nicht zum alten Eisen gehört, sondern ganz im Gegenteil Kupfer und andere Metalle herstellt, die essentiell sind für Zukunftsthemen wie Digitalisierung, Infrastruktur, Energiewende und Elektromobilität. Wie das ausgerechnet am Standort Deutschland funktioniert und was die globalen Metallmärkte treibt, darüber spreche ich heute mit Inge Hofkens, Chief Operations Officer der börsennotierten Aurubis AG. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Freut mich, dass wir hier in Hamburg zu Gast sein dürfen auf einem Gelände, das ja wirklich 150 Jahre Tradition hat. Und wenn man dann hier den Blick schweifen lässt, einige Fabrikgebäude sieht, dann weiß man, wo das Unternehmen herkommt. Und wenn man auf die Homepage geht, ins Konzernprofil schaut, liest man da auch, seit 150 Jahren stellen wir Kupfer und andere Metalle her. Und da stutzt man zunächst so ein bisschen, denn an der Börse denkt man ja bei Metallen zunächst an diese Bergbauriesen. Ja, Rio Tinto, BHP Group, das sind Aktien, die einige von euch im Depot haben, zumal es in Deutschland ja auch keine nennenswerten Metallvorkommen gibt. Und Beteiligung an Kupferminen in Peru und Chile habe ich jetzt bei Aurubis auch nicht im Geschäftsbericht gefunden. Also wie stellt ihr denn Metalle her?
Also hier bei Aurubis sind wir einer der größten Produzenten von Kupfer und nicht alten Metallen weltweit und global auch einer der größten Kupferrecycler tatsächlich. Und diese Metalle, die wir herstellen, die sind alle da heute als Basis für alles, was im innovativen Welt benutzt wird. KI, Datacenter, aber auch erneuerbare Energien und alles, was da an Infrastruktur dazu gehört. Sicherlich da wird Kupfer gebraucht. Und man kann auch sagen, dass eigentlich Kupfer da auch so das Metall der Energiewende ist, weil alles, was elektrifiziert wird, da wird auch Kupfer benötigt. Ne? Und wir kombinieren eigentlich das Beste aus zwei Welten. Wir haben an der einen Seite verarbeiten wir Konzentrate, was wir aus mehr wie 40 Minen weltweit herbeschaffen. Und andererseits aus Recyclingmaterialien, die wir hauptsächlich oder wesentlich aus Europa verschaffen.
Also wenn ich da mal kurz einhaken darf, dann haben wir ja jetzt also schon mal einen sehr, sehr breiten Ansatz. Und vor allem haben wir eine sehr lange Wertschöpfungskette, weil irgendwo geht es ja mal damit los, dass Kupfer eben von den Bergbauriesen irgendwo als Erz aus der Mine herausgeklöppelt wird oder dass irgendwo in Schrott eben Kupfer enthalten ist. Und da hast du jetzt gesagt, also 400 Bezugsquellen weltweit will heißen, wenn es also irgendwo in diesen Ländern, wo Minen sind oder in anderen Ländern, wo vielleicht gerade mal Häfen blockiert sind, Lieferverzug geben sollte, dann heißt das nicht, dass gleich die Produktion stillsteht, sondern ihr seid dadurch, durch diese Diversifikation, auch abgesichert gegen diese geopolitische Disruption und nicht abhängig in der Lieferkette von zwei, drei Lieferanten.
So ist das. Und man hat natürlich über all diese Jahre auch schon seiner Umfeld da klargemacht, sodass wir auch sehr gute Planungen machen können vorab, dass wir eigentlich auch bereits, wenn so mal so ein Hiccup ist, dass die nicht gleich zuschlägt auf alle Lieferungen.
Aber jetzt wissen wir, wo das Ausgangsmaterial herkommt. Und da gibt es eben diese zwei Möglichkeiten. Auf der einen Seite Kupferkonzentrat, auf der anderen Seite Schrott. So, aber das, was wir dann als Kupferkabel vielleicht in der Hand halten, ist ja dann das Endprodukt. Ja. Dazwischen ist ja eine ganze Reihe von Verarbeitungsschritten. Ja. Wie sehen die aus? Wie sieht diese Wertschöpfungskette aus vom Erz, vom Schrott hin zum Kupferprodukt? Und was deckt ihr in dieser Wertschöpfungskette selbst ab mit eigenen Ressourcen?
Okay. Also Erze kommen hier so nicht zu, weil Erze sind relativ niedrig im Kupferinhalt. Also die muss man aufkonzentrieren. Das heißt dann auch Kupferkonzentrat. Das passiert meistens auch gleich an der Mine, wo die Erzen gewonnen werden.
Also das macht ihr nicht?
Das machen wir nicht.
Ihr steigt ein, wenn das Konzentrat da ist.
Genau, so, wenn das Konzentrat dann einmal da ist. Und diese Konzentraten werden erstmal geschmolzen, sodass wir das Kupfer in den nächsten Schritt bringen können und wird aufverarbeitet bis auf, was wir eine Kupferanode nennen. Eine Kupferanode ist relativ hochwertig schon in Kupfer, 98-99% Kupfer und enthält noch 2% oder bis zu 2% etwas anderes. Das ist alles, was edler ist als Kupfer, würde ich mal sagen.
Muss das raus oder darf das drin bleiben?
Das muss raus. Das muss raus.
Also wirklich 100%iges Kupfer.
100% besteht nicht in dieser Welt, aber 99,999%.
Ähnlich wie bei Gold.
Genau, erreichen wir schon. Aber diese Nebenelemente, die müssen auch raus, weil wenn man die reinlassen würde, dann ist das Kupfer auch gar nicht leitfähig. Was genau eigentlich die Qualität oder das Kriterium ist, warum Kupfer so geliebt ist, weil die Leitfähigkeit braucht man auch, damit man Elektrizität verschaffen kann. Also die Hochreinheit braucht man und man muss diese Elemente auch entfernen vom Kupfer aus.
Aber das ist dieses Reinigen des Kupferkonzentrats, diese 2% möglichst weit rauszukriegen. Das ist so die erste Stufe, was ihr macht. Und das macht ihr auch hier in Hamburg.
Das machen wir unter anderem in Hamburg auch. Wir haben allerdings auch weitere Standorte über Europa hinaus. Und in vier dieser Standorte machen wir auch diese Raffinage. Eigentlich diese Umschaltung von einer Anode bis auf Kathode, was dann das Endprodukt ist, als Basisprodukt Kupfer, 99,999% Kupfer.
Wie kann ich mir jetzt diese Kupferkathode vorstellen? Was ist das so rein physisch? Ist das ein Stab? Ist das eine Platte? Ist das ein Barren?
Das ist einfach eine Platte. Okay. Nichts mehr oder weniger als eine Platte.
Und diese Platte kann dann anschließend weiter verarbeitet werden zu dem, was man braucht. Also ich vermute mal, die wird man dann langziehen, wenn man ein Kabel
unter anderem,
daraus machen will.
Also in der Welt wird etwa 50% von alles, was an Kupfer, Kathode, Basisprodukt hergestellt wird, wird umformiert bis auf Draht. Und dieser Draht ist auch ein Standarddraht im ersten Sinne. Ist in der Welt 8 mm, ist so der Standarddraht. Und das ist das Startprodukt eigentlich für alles, was zum Beispiel im Kabelindustrie weiter benutzt wird. Dann kann man auch von dieser Dicke bis auf kleinere Diameter und so weiter aufgehen.
Aus der Platte den Draht zu machen, macht ihr das auch noch?
Das machen wir auch.
Das ist also auch noch. Ja. Das heißt also, eure Wertschöpfungskette ist im Grunde vom Konzentrat dafür zu sorgen, dass es rein wird und dann das entweder in die Platte, die Kathode oder eben in diesen handelsüblichen Draht zu bringen. Ja. Und das wird dann weiterverkauft und das geht dann zum Beispiel an Abnehmer, die dann ganze Kabelstränge daraus machen.
Genau.
Also so eine Prysmian beispielsweise. Beispielsweise die Unternehmen, die halt gerade jetzt auch mit Thema Ausrüstung, Datencenter und Ausbau Stromnetz immer genannt werden, die wir ja auch an der Börse eben kennen, eine Nexans oder auch eine NKT, die brauchen ja alle Kupfer.
So ist das. Und die brauchen alle Kupfer, aber diese Kabel gehen auch in der Automobilindustrie zum Beispiel. Ne? Alles, wo eine Verkabelung gibt, alles, wo einen kleinen Elektromotor gibt oder was auch, wird Kabel benutzt als Beispiel.
So, jetzt haben wir dieses Thema mit dem Konzentrat. Jetzt war aber noch eine andere Quelle, nämlich der Kupferschrott. Ja. Was kann ich mir daraus vorstellen? Sind das Kabel, die beispielsweise rausgerissen wurden aus alten Gebäuden, aus alten Straßen oder wo kommt dieser Schrott erstmal her? Ja,
das ist genau einer von den Ursprüngen. Kupfer-Recycling-Materialien können durchaus auf alles, was irgendwann mal zum Ende des Lebens als Produkt kommt, kann einfach ein tatsächliches Produkt sein, wie ein Laptop oder ein Mobilfon, wo dann die einzelnen Teile entweder mal auseinandergeholt werden, teils schon mal entmantelt werden, bevor Leiterplatte oder so rauskommt, oder kann es auch manchmal insgesamt so benutzt werden. Das hängt ein bisschen davon ab, wie in der Wertschöpfungskette kann man unterschiedliche Wege wählen. Wenn das Produkt an für sich auf den Markt kommt als End of Life, kann man das so verarbeiten, aber man kann das auch nochmal vorbearbeiten, damit das erst nochmal entfernt wird von bestimmter Plastik oder bestimmtes Stahl oder Eisen oder Aluminium oder so, das entfernt wird, bevor eigentlich dann nochmal ein kupferhaltiges oder schwermetallhaltiges Material entsteht.
Macht ihr das auch? Also wenn ich jetzt meinen Laptop wegschmeißen sollte, dann ist da Kupfer drin, es sind noch einige andere Metalle drin, auch durchaus seltenere Metalle. Mhm. Holt ihr dann irgendwo den Laptop ab, beziehungsweise lasst den anliefern, oder ab welcher Stufe steigt ihr da ein, wenn es ums Recycling geht?
Wirklich ein bisschen abhängig von wo wir das Material herbeschaffen. Das kann sein, dass wir bestimmte Materialien aus der Fabrikationsseite bekommen oder auf, wenn das nach der Sammlung eigentlich erst kommt. Ne? Das sind zwei unterschiedliche Arten. Auf jeden Fall, wir können Laptops, könnten wir theoretisch auch so annehmen, aber wir nehmen meistens das, was eigentlich am Inneren da drin ist, ne? Die Leiterplatten an sich, wo dann auch hauptsächlich das Kupfer da ist, aber wo auch, es sind insgesamt etwa 20 Metallen oder 19 neben Kupfer, die noch mit drin sind, die wir hauptsächlich, es gibt etwa 10, die wir zur Vollraffination weiterbringen, wo wir selber auch Gold und Silber zum Beispiel als Beispiel Zinn wirklich rückgewinnen bis auf 100% als Rheinmetall. Und anderen von diesen Metallen kommen zusammen und werden wir eigentlich ein metallhaltiges Produkt machen, was nochmal weiter zur Raffination auf den Markt gebracht wird.
Das heißt, ihr könnt also diese Metalle, die ja da gemeinsam verbaut sind in diesen Platinen, dann voneinander trennen,
ja,
mit technischen Verfahren. Was sind das so für Verfahren? Sind das neue Verfahren oder sind das wirklich so Verfahren aus der klassischen Chemie, die man auch schon in den Anfängen von Aurobis, die ja bis, glaube ich, vor 15 Jahren Norddeutsche Affinerie hieß,
ja,
kannte man das da auch schon?
Man hat an für sich diese ganze Kupferverarbeitungsprozesse sind meistens auf pyrometallurgische Verfahren hingebracht. Das heißt, wir schmelzen, wir brauchen Temperatur, damit wir die Trennung machen können. Rein und alleine auf Chemie natürlich, ne? was metallurgisch, wo die Trennung gemacht werden kann auf Basis von Temperatur. Das ist pyrometallurgisch, schmelzen, konvertieren heißt es dann und raffinieren bis auf Rheinmetall. Aber wir haben auch ziemlich einige an hydrometallurgische Prozessen. Und da haben wir gerade in den letzten 2 Jahren ein paar neue Technologien oder Verfahren reingebracht. So haben wir in unsere belgischen Standorte in einem, wo wir spezifisch Nickel aus unseren Materialströmen rausholen. Das ist ein voll hydrometallurgisches Verfahren. Wir haben auch ein weiteres.
Wo ist der Vorteil dieses hydrometallurgischen Verfahrens für alle diejenigen, die jetzt im Chemieunterricht nicht so aufgepasst haben? Ich zähle mich mal dazu.
Ich würde da mich auf dem Weg der Metallurgin bewegen und ich bin keine Metallurgin. Also da muss ich ja auch ganz sagen, dass sich das nicht in mein Fachgebiet so stellt. Aber das eine oder andere hat einfach damit zu tun, wie gut man ein Element verwerten kann. Pyrometallurgische Stufe braucht man in diesem Umfeld, um Konzentrat bis auf Kupfer hinaus zu verarbeiten. Genauso mit sehr vielen von unseren kupferhaltigen Rohstoffen, wenn das um Recyclingmaterialien geht. Die Trennung weiterhin nochmal zu machen, häufig ist da die hydrometallurgischen Weg ein guter Weg, ja, die Trennung nochmal bis auf eine sehr gute Verwertungsphase zu bekommen.
Das heißt also, es gibt auch bei diesen Verfahren noch Innovationen, selbst wenn die Basisverfahren natürlich teilweise über 100 Jahre alt sind und auch entsprechend bewährt sind. Da gibt es immer Stellschrauben, die man trotzdem dann drehen kann, um sie besser zu machen, vielleicht auch günstiger zu machen. Und beim Thema günstiger sind wir jetzt schon mal in einer Region, die ich jetzt doch mal ein bisschen nach dieser Annäherung stärker fokussieren will, nämlich so die wirtschaftlichen Treiber eures Geschäftsmodells auch, woran denn der Erfolg dieses Geschäfts hängt. Und dann gucken wir doch mal so die wesentlichen Determinanten an. Und wir haben jetzt sehr viel über Kupfer gesprochen. Ja, ihr macht nicht nur Kupfer, aber es ist natürlich das wichtigste Metall, auch von den Anwendungen her. Wir gehen auf die Spezialitäten, auf Gold, auf Silber, auf die seltenen Erden, die ja momentan auch ganz viel in den Medien sind, später noch ein. Aber lass uns die Basics mal anhand von Kupfer konkretisieren. Nochmal das Ausgangsthema, die Nachfrage. Ja, du hast schon ein paar Themen erwähnt. Kupfer hat, wie wir aus dem Chemieunterricht ja wissen, eine ganze Reihe von Eigenschaften, die den Werkstoff einfach so interessant machen. Es ist relativ weich, es ist verformbar, trotzdem widerstandsfähig, es ist korrosionsbeständig, also sehr, sehr langlebig, deswegen auch die Eignung in der Infrastruktur. Und eben, du hast das erwähnt, Leiter, Elektrizität, denn Kupferkabel, klar, kennen wir alle. Aber Kupferkabel sind ja nicht das Einzige. Also vielleicht nochmal so der Blick von oben. Was sind jetzt wirklich eure Kunden und was machen die alles so mit den Produkten, mit den Kupferkathoden, die ihr ihnen liefert?
Okay, also typische oder klassische Anwendungen befinden sich in Elektromotoren. Wie bereits erwähnt, Elektromotoren ist etwas, was man fast überall braucht heutzutage, ob es jetzt in Autos ist, aber jede Aktivität, wo Antreiber benötigt werden, Automatisierung, Robotisierung und so weiter, werden immer Elektromotoren
also
benutzt.
Also die Kupferspule.
Genau.
Da gab es eine ganz, ganz interessante Aussage vom CEO von ABB, die ja sehr aktiv sind in der Elektrifizierungsbranche. Lieber Freund Horst von Butler sprach mit ihm über Drill Baby Drill, über den Ölboom in den USA, ob ihm das Angst macht. Und da sagt er, nee, weil auch auf einer Ölbohrplattform gibt es natürlich Elektromotoren. Ja. Also genau. Die spielen überall rein.
Absolut. Und anderes Beispiel oder gutes Beispiel, was vielen bekannt ist, für eine Windkraftanlage braucht man auch einen Transformator. Und das ist alles kupferhaltig, weil diese Windungen sind alle aus Kupfer hergestellt.
Das ist immer das Spannende. Ne? Wir haben auf der einen Seite diese grüne Energiewende, dieses sogenannte gute Thema, die Zukunftsenergien, die Green Economy, aber die funktioniert eben nicht ohne die sogenannte Old Economy, ohne das vermeintlich dreckige Geschäft mit Metallen, die irgendwo abgebaut werden, die irgendwo recycelt werden müssen. Und da sieht man eben diese Bezüge. Und während wir über Zukunftsthemen sprechen, sind wir dann doch bei Basics unserer Wirtschaft, die irgendwie 100, 150 Jahre alt sind aus den Zeiten der Industrialisierung. Super spannend. Was hast du noch so an Anwendungen?
Batterien. Sicherlich jetzt in alles, was Elektroautos ist oder Elektromobilität insgesamt. Batterien sind da, wird Kupfer benutzt. Aber es wird auch alles, was elektronische Geräte ist, unsere Waschmaschine, unsere Kühlschränke, unsere Laptops, unsere Computer, Datacenter und so weiter, braucht alles Leiterplatten und alle Leiterplatten brauchen auch Kupfer.
Man könnte wahrscheinlich auch Silber nehmen, weil es, glaube ich, noch besser leitet, aber es ist halt teurer.
Und etwas teurer, genau.
Insofern, deswegen nimmt man Kupfer. Wir sehen also wirklich, wir haben sehr, sehr breit gefächerte Nachfrage und sehr viele Möglichkeiten, was man aus dem Draht oder den Platten dann tatsächlich machen kann, wie man das veredeln kann, wie man das zusammenschalten kann. Wenn wir die Nachfrage haben, müssen wir auf die andere Seite gehen. Nochmal auf das Angebot. Wie kann man sich das jetzt vorstellen, wenn ihr sagt, also ihr bezieht diese Ausgangsprodukte von den Minen? Habt ihr dann richtig so Abnahmeverträge mit so einer Rio Tinto oder BHP Billiton oder Freeport McMoRan, also dem, was wir auch an der Börse eben kennen als Kupferproduzenten?
Es ist klar, dass diese Minenaktivitäten, es dauert sehr lange, bevor man eine Mine tatsächlich auch ausbeuten kann, genau. Man muss erstmal Exploration machen und so weiter. Das dauert relativ lang, bevor eine Mine auch tatsächlich in Wirkung kommt.
Alle Aktionäre von Junior Explorern wissen, worüber Inge gerade spricht.
Ja. Auf jeden Fall, wenn das dann einmal zu Trage kommt, dass die Mine auch aktiv wird, dann geht es halt auch sehr häufig über Langfristverträge, weil das ist wichtig für die Mine, aber es ist natürlich auch wichtig für die Schmelzer, wie wir. Und das ist über diese Langfristverträge, dass man sich auch, weil jeder Konzentrat ist auch ein bisschen eigenartig an für sich, hat natürlich einfach mit das zu tun, was der Erde auch aufbringt und welche Elemente da sind oder nicht. Und da muss man auch ein bisschen sein Verfahren haben, das auch alles verarbeiten zu können.
Das heißt also, je nachdem, aus welcher Mine das Kupfer kommt, ist das, was vielleicht dann noch als Nebenprodukt dabei ist, was ihr dann wieder in dieser Affinage dann raus trennen müsst, unterschiedlich. Ja, genau. Und das wisst ihr aber vorher, wenn ihr diese Verträge macht anhand irgendwelcher geologischen Proben. Und ihr seid dann also wirklich teilweise schon in dem Stadium dabei, wo die Mine noch gar nicht arbeitet, aber wo ihr dann sagt, also wenn ihr dann produziert, dann nehmen wir euch was ab.
Ja.
Da bin ich natürlich gleich als Börsianer an einem anderen Thema interessiert, nämlich am Preis. Wie sieht dann sowas aus, wenn ihr so eine Abnahmegarantie macht? Ist das eine Garantie oder ist das eine Bereitschaft? Ist das eine Option oder ist das ein Future? Es ist ja letztendlich ein Termingeschäft. Irgendwie ein Geschäft, in der Zukunft etwas abnehmen zu wollen oder zu müssen. Wie ist da so diese Konstruktion und vor allem, wie ist der Preis?
Über den Preis kann ich nicht so aber viel sagen.
Wie der Preis jetzt fixiert wird. Ist der schon fix dann für drei Jahre? Preis, oder?
Der Preis oder das, was in diesem Geschäft natürlich vorangeht, Kupfer als Basismetall, aber alle Basismetallen und auch, oder auch die Edelmetallen, werden auf einer globalen Weltbörse Benchmark gehandelt. Das heißt, dass diesen Preis einfach, dass der Folge ist von Angebot und Nachfrage insgesamt. Ne? Also da.
Genau, also zum Beispiel die London Metal Exchange ist ja euch auch bekannt, wenn ihr euch zum Beispiel für Exchange Traded Commodities interessiert, vielleicht sogar die im Depot habt, denn auf die Kontrakte, die in London gehandelt werden, im Kupfer, beziehen sich dann diese ETCs und da könnt ihr den Preis dann natürlich auch auf euer Depot übertragen, wenn ihr direkt in das Metall investieren wollt, an den Schwankungen beteiligt sein wollt. Das heißt also beim Einkauf, der Preis ist dann nicht irgendwie ein Terminpreis, den man für 3-4 Jahre schon im Vorfeld festmacht, sondern der hängt durchaus auch an dem, was tagesaktuell an den Kupferbörsen passiert.
Ja, und man kann diesen Preis natürlich auch erst dann bekommen, wenn man eine Qualität herrschaft, die genau die Qualität ist, die dem Börsenpreis entspricht. Sprich, eine Kathoden mit einer bestimmten, ganz klar designierten Qualität. Und da Konzentrate natürlich keine Kathodenqualität sind und man die noch zu verarbeiten hat, hat man Verarbeitungslöhne, Raffinationslöhne, so wie man sagt, oder Verarbeitungslöhne, um diese Konzentrate, das Kupfer, was in diese Konzentraten ist, auch auf diesen Kathoden hinzubringen. Und das ist eigentlich das, worüber man spricht, diese Verarbeitungslöhne. Das ist, was teils eigentlich diese Verträge meistens als Basisverhandlung.
Jetzt schwankt dieser Kupferpreis ja ziemlich stark. Also wenn wir beispielsweise jetzt auf die London Metal Exchange schauen, es wird ja auch in den USA gehandelt, aber wir gucken mal nach London, seit der Finanzkrise zwischen 5.000 und 10.000 Dollar ist der Preis. Das geht ziemlich erratisch hin und her. Momentan sind wir so wie 2011 und 2021 mal wieder so am oberen Ende. Wie relevant ist denn wirklich dieser Preis jetzt für den wirtschaftlichen Erfolg, auch für den Gewinn von Aurobis, wenn ihr einerseits ja Rohstoffe bezieht, auf der anderen Seite Rohstoffe ja in verarbeiteter Form auch verkauft, dabei ja auch dann den Kupferpreis zugrunde legen könnt. Ist das wirklich eine wesentliche Determinante eurer betriebswirtschaftlichen Entwicklung oder ist der Preis eigentlich ein durchlaufender Posten? Weil wenn ihr teurer einkauft, könnt ihr auch teurer verkaufen.
Es ist ein bisschen von beiden. Hauptsächlich ist das so, dass wir natürlich diesen Preisrisiko, das Metallpreisrisiko, diese Volatilität abdecken über Hedging, weil man kann, wenn man kauft, auch schon bereits verkaufen.
Also ihr seid dann selber auch dann zum Beispiel an der London Metal Exchange mit Futures-Kontrakten aktiv.
Effektiv. Und allerdings natürlich ist das auch unsere operationelle Exzellenz, wie gut wir sind in das Verarbeiten von diesen Materialien und die Aufbereitung des Kupfers, wie gut wir das Kupfer rausbekommen und nichts verlieren unterwegs, würde ich mal sagen, das ist natürlich dann bestimmend, ob, ob wir dann besser oder etwas weniger gut Erlöse haben.
Aber letztendlich ist der Kupferpreis für euren Umsatz, für euren Gewinn nicht so eine wichtige Determinante wie beispielsweise für eine Mine, die ja tendenziell gleichbleibende, im Zeitverlauf steigende Kosten hat, aber dann auf der Topline beim Erlös eben doch den Schwankungen voll ausgesetzt ist, oder?
Ja, also, weil wir diese Abdeckungen durchaus kontinuierlich machen.
Jetzt hast du gerade schon gesprochen, es ist wichtig, dass das Kupfer eine entsprechende Qualität hat, dass man es überhaupt ja quasi börsenfähig machen kann, dass es auf dem Weltmarkt auch veräußert werden kann, egal ob jetzt über entsprechende Kontrakte oder im Direktgeschäft. Wo liegt denn da euer Wettbewerbsvorteil? Ne? Weil wenn man jetzt so draufschaut auf ein Softwareunternehmen, dann kann man sich das Produkt eigentlich angucken, kann sagen, okay, die Software ist besser als das. Meta macht in der Cloud, in der Werbung das besser als Google. Microsoft macht in der Cloud das besser als Amazon. Da kann man noch so einen Zugang zu finden, wenn man diese Produkte selbst nutzt. Ja? Also wenn ich jetzt so ein Kupferkabel habe, sehe ich natürlich nicht, wo jetzt da irgendwo der Wettbewerbsvorteil ist. Also gibt es überhaupt in eurer Branche sowas, wie Warren Buffett das gern bezeichnet, diesen Burggraben, also wirklich ein Wettbewerbsvorteil, der von anderen Unternehmen schwer einnehmbar ist?
Ich glaube, wenn man die Qualität anschaut, ob man jetzt von Konzentrat oder Recyclingmaterialien Kupfer herstellt, wenn man über die Raffination geht, dann ist die Qualität, die man erschaffen kann, gleich. Und das kann man immer wieder tun, ne? Wo wir auf jeden Fall als Aurubis schon, glaube ich, eine sehr schöne Vorteil bringen, ist, dass wir haben, was wir nennen, ein Tomorrow Metals Label. Tomorrow Metals, das entspricht eigentlich das, was wir tun, neben dieser Qualität. Heißt, wir haben insgesamt mit unseren Carbon Footprints, das wir in unseren Kathoden herstellen, weil wir eben so viel Recyclingmaterialien verarbeiten und weil wir auch in unsere operative Prozesse sehr viel einsetzen auf das Vermeiden von CO2-Emissionen, haben wir einen Carbon Footprint, der für die Kathode, die wir auf den Markt bringen, eine CO2-Footprint, die weniger wie die Hälfte ist als das, was sonst auf den Markt kommt.
Okay, das heißt also gerade mit allem, was mit ESG zu tun hat, auch was mit der Dokumentation des CO2-Fußabdrucks dann bei euren Kunden, die daraus wiederum Produkte und Anwendungen bestreiten, zu tun hat, da könnt ihr einen Vorteil liefern, genau. Weil der CO2-Abdruck muss möglichst gering sein. Damit sind wir bei einem ganz, ganz entscheidenden Thema, was auch eben Determinante des betriebswirtschaftlichen Erfolgs ist. Metallverhüttung ist ein extrem energieintensives Geschäft. Ich habe mal nachgeschaut, um das mal ein bisschen greifbar zu machen. Ihr erzählt das ja auch schön im Geschäftsbericht. Ihr verbraucht allein in Deutschland über 1 Milliarde Kilowattstunden an Strom für dieses Raffinerie, für dieses Verhüttungsgeschäft. Das ist der Bedarf von 100.000 Einfamilienhäusern. Damit seid ihr einer der größten Stromverbraucher in Deutschland. Und unabhängig vom CO2-Ausstoß, auf den wir gleich noch kommen, ist das ja erstmal ein sehr relevanter Punkt in der Gewinn- und Verlustrechnung auch. Ne? Also Geschäftsjahr 2023/24 habe ich nachgeschaut, habt ihr Bruttoenergiekosten von 346 Millionen Euro, also eine richtig hohe Stromrechnung, immerhin 2% vom Umsatz und naja, bei einer operativen Marge von zuletzt 3%, ist das wirklich ein Brett? Und da frage ich mich ja zunächst mal, hat ein solches Geschäft in Deutschland überhaupt noch eine Zukunft oder müssen wir uns nicht perspektivisch darauf einstellen, dass Aurubis irgendwo hingeht, wo Energie deutlich billiger ist?
Es ist auf jeden Fall so, dass Europa Metalle braucht und Europa noch immer Metallimporteur ist oder Nettimporteur ist. Wir haben unser Geschäft in Europa als Basis aus der Historie herausgewachsen. Und wir haben auch eine klare Strategie, dass wir auch in Europa bleiben wollen.
Das heißt, ihr braucht günstige Energie, zumindest so, dass sie eure Marge deckt. Ja, Rubis hat sich deshalb vor 20 Jahren an dem mittlerweile stillgelegten Kohlekraftwerk Moorburg beteiligt. Was tut Aurubis jetzt, um Kontrolle über Energiekosten zu haben und natürlich auch das Thema Nachhaltigkeit nicht aus den Augen zu verlieren dabei?
Ja, wir haben insgesamt in der Gruppe ziemlich einiges schon vorbereitet und auch umgesetzt in diesem Sinne. Wir haben zum Beispiel in unserem bulgarischen Standort in Piadop haben wir einen Solarpark aus unterschiedlichen Stufen, wo wir jetzt in der letzten Phase auch die Vorbereitungen treffen um Solarparks, die wir dort haben, damit wir doch schon einen ziemlichen Teil von unseren Energieversorgung damit unterstützen können. Sonst haben wir insgesamt in der Gruppe auch PPA-Verträge, sodass wir eigentlich auf Windkraft, Windkraftanlagen entweder auf unserem Standort oder außerhalb unserer Standorten auch grüne Energie versorgen können.
Also PPA, Power Purchase Agreements, also Stromlieferverträge mit denjenigen Unternehmen, die eben solche Windfarmen oder Solarparks betreiben. Da habt ihr dann zumindest mal so eine gewisse Grundkalkulation, die ihr schon mal für die Energie habt. Und das ist ja eben nicht nur wegen der Kosten wichtig, sondern auch gerade mit Blick auf ein Thema, was du schon angesprochen hast, nämlich CO2-Fußabdruck. Mhm. Da geht es auch um Kosten. CO2 ist bepreist durch die Emissionszertifikate, aber es ist natürlich auch ein Thema der Verfügbarkeit. Wie positioniert ihr euch generell bei diesem Thema CO2? Nicht nur mit Blick auf die Kunden, sondern zuerst mal mit Blick auf eure eigene Produktion.
Absolut, auch unsere eigene Produktion ist CO2 belastet. Und da haben wir eigentlich eine Dekarbonisierungs-Roadmap ausgebracht für die ganze Organisation, was aus ganz unterschiedlichen Aktionen eigentlich bestimmt ist. Etwas kleinere, etwas größere. In Hamburg zum Beispiel ist Ihnen wahrscheinlich unseren Industrial Heat Projekt bekannt, Industriewärme Projekt, wobei wir eigentlich von uns erzeugte eigene Energie umsetzen für die Stadt Hamburg und dass die Stadt Hamburg daraus wiederum etwa 20.000 Familien in der Hafen City mit Energie versorgen können.
Also Energierecycling sozusagen. Die Abwärme, die hier quasi als Nebenprodukt, Abfallprodukt entsteht, wird genutzt, um damit wirklich dann Häuser warm zu kriegen.
Absolut. Und das ist etwas, wo wir insgesamt über die Aktivitäten zwischen Aurubis und der Stadt Hamburg ja bis auf 120.000 Tonnen CO2-Emissionen reduzieren können. Aber es gibt auch kleinere Projekte. Wir machen oder haben Projekte, wo wir CO2-Emissionen reduzieren durch andere Zusatzstoffe zu benutzen, zum Beispiel in unsere Verfahren. Aber wir haben auch Investitionen, wie in unserem Standort in Lünen zurzeit laufen, wo wir einen Dampfspeicher einbauen, genau auch wiederum, um all diese Hitzeproduktion, die wir haben, umzusetzen auf Energie und damit auch CO2 ersparen.
Das heißt also, man kann die Produktion vielleicht nicht wirklich besser machen. Sie bleibt energieintensiv, aber man kann dafür sorgen, dass das, was an Abwärme da ist, an Abfallprodukten da ist, besser vermarktet und besser genutzt wird. Oder gibt es auch Möglichkeiten, die Produktion an sich energieeffizienter zu machen?
Absolut, das ist immer die beste Strategie, ist die Energie nicht zu verbrauchen. Aber natürlich ist es klar, für Kupfer, um diese Leitfähigkeit zu bekommen in der Raffination, kann man nicht ohne Energie und kann man nicht auch nicht ohne Elektrizität. Deswegen sind wir auch da bei diesem Umschwung von auf Elektrizität, die halt aus grünen Sourcen generiert wird. Eingestellt jetzt.
Genau, da kommt man nicht von weg, weil die physikalischen Eigenschaften, die chemischen Eigenschaften von Kupfer, die ändern sich halt einfach nicht. Ja, Schmelzpunkt und Siedepunkt, da kann man nichts dran machen. Man kann nur dafür sorgen, dass das irgendwie ein bisschen sinnvoller von der Nutzung her läuft.
Ja. Aber es ist klar natürlich, Christian, dass wir da über all diese Möglichkeiten wird geschaut, Energie zu vermeiden oder Energiebenutzung zu vermeiden, in andere Zuschlagstoffe, andere alle Optionen, die möglich sind, sind eigentlich bei uns auf dem Tisch.
Das heißt, das ist ein dauerhafter, kontinuierlicher Investitionsbedarf. Ja. Investitionsbedarf eben auch in Sachanlagen. Etwas, was ja viele Unternehmen, die in den letzten Jahren an den Börsen sehr beliebt waren, überhaupt nicht mehr kannten. Ja, sondern sie haben nur noch in Patente investiert, in Intellectual Property. Aber beispielsweise eine Microsoft oder eine Meta sehen ja jetzt auch, ups, um das Geschäft weiter zu betreiben, muss man richtig in Sachanlagen investieren. Die werden jetzt auch vom Asset Light zum Asset Medium Unternehmen, während Aurobis, muss man ganz klar sagen, ein Asset-Heavy-Unternehmen ist und auch immer bleiben wird. Das physische Geschäft geht eben nicht anders als über Produktionsanlagen. Und da ist es natürlich dann auch schwierig, so vielleicht so internationale Veränderungen schnell zu nutzen, als wenn man jetzt nur irgendwelche Bits und Bytes durch die Leitungen schießt, sondern das braucht ja alles Zeit, bis solche Anlagen auch ans Netz gehen. Und es muss ja auch bei euch im Vorstand dann wirklich eine längerfristige Abschätzung immer von Standortrisiken und Standortchancen stattfinden. Und da ist ja auch gerade interessant, was ein Unternehmen, was so stark mit dem Standort Deutschland verwoben ist, was so lange hier aktiv ist, was ja auch im Brennpunkt der Schwierigkeiten steht, die wir hier in Deutschland haben. Was denkt ihr so jetzt mal unabhängig vom Thema Energie über den Industriestandort Deutschland? Wo klemmt's und wo sind die Stärken und wo sind wir vielleicht manchmal auch zu negativ und haben eigentlich Power, die wir gar nicht so sehen wollen?
Es sind viele Fragen in einem. Ich will mal sagen, Industriestandort Deutschland, Industriestandort Europa, weil wir haben Wettbewerbsfähigkeit aus der ganzen Welt hat. Ich glaube, dass das, was wir müssen auf jeden Fall glauben in dem, was wir sehr gut tun. Und ich glaube, wir tun schon sehr viel sehr gut.
Was tun wir sehr gut?
Wenn ich das auf unsere Metallindustrie hinbringe und sicherlich auch in dem, was wir tun als Aurubis, dann haben wir eine Fähigkeit, die wir noch nicht so gesehen haben in der Welt. Ne? Vor allem in Sachen die Verarbeitung von Komplexitäten in der Materialströme, ob es jetzt komplexe Konzentrate sind oder komplexe Recyclingmaterialien, diese Trennung zu machen von Kupfer, von den anderen Basismetallen, von diesen Edelmetallen oder Platinum-Gruppe-Metallen in der Art und Weise mit einer sehr hohen Recovery Rate, so wie man das sagt, Rückgewinnungsrate, das ist schon besonders.
Und das können wir hier in Europa und das könnt ihr bei Aurobis besser als beispielsweise die Chinesen?
Ich glaube, da sind wir immer noch in einem sehr guten Stand, absolut.
Okay, also wir müssen unsere industriellen Kernkompetenzen besser schätzen. Was die Börse ja übrigens tut. Ja, wenn wir mal schauen auf den MSCI Europe versus den MSCI Industrials Europe, stellen wir fest, dass Industriewerte in Europa schon seit 10 Jahren besser laufen als der Gesamtmarkt an der Börse. Also die Börse mag Industriewerte, selbst wenn das ein sehr, sehr heterogenes Geschäft ist, was vielleicht nicht die hohen Multiples hat, aber das hat der Rest in Europa eben auch nicht. Also industrielle Komplexität ist etwas, was wir in Europa können. Das ist ja so der Faktor, den die Unternehmen dann auch selber in der Hand haben. Gibt es auch was, wo du sagst, also das kann der Standort insgesamt, die Gesellschaft in Deutschland, die ganze Struktur besser als anderswo. Das ist auch ein Standortvorteil. Irgendwie Regulatorik ist es sicherlich nicht. Das ist eher ein Nachteil. Genehmigungsverfahren sind es auch nicht. Sind so Themen wie Qualifikation von Mitarbeitern, Gesellschaftsstrukturen, sind das für euch Themen, die einen Standortvorteil bieten?
Ich glaube, was wir sicherlich eigentlich sehr positiv haben, ist die Art und Weise, wie wir tatsächlich Know-how oder Lernaktivität in Deutschland umsetzen können. Wir sind gerade unterwegs mit neuen Aktivitäten in den USA, wo wir im Recyclinggeschäft unterwegs sind. Und genau das interessiert denen super stark. Ne? Die Art und Weise, wie wir Kompetenz reinbringen, wie wir lernen, wie wir relativ jung auch in ein Unternehmen Lernaktivität mit reinbringen. Ich glaube, da sind wir absolut sicherlich in Deutschland weit vorne. Das ist etwas, was wir wo auch Europa lernen kann.
Das ist ja für euch dann auch ein relativ wichtiger Schritt raus aus Europa, weil ihr macht momentan 75% eurer Umsätze in Europa. Mhm. Und das ist ja eigentlich mal mit Blick auf die binnenwirtschaftliche Stärke von Europa schon ein Vorteil. Das müsste ja insgesamt in der Europäischen Union stärker noch betont werden. Aber jetzt geht ihr also verstärkt in die USA. Vielleicht kannst du mal ein bisschen was über die Beweggründe erzählen. Das wird nicht erst angefangen haben, seit Trump Präsident gewesen ist, weil so schnell geht es eben dann auch nicht. Also warum geht ihr in die USA und wie sind da bislang eure Erfahrungen?
Ja, der Grund, warum wir da hingegangen sind, ist rein und alleine, weil der Markt dort auch ist. Ne? In Europa.
Also die Kunden?
Die Lieferanten.
Die Lieferanten.
Der Markt, vor allem von Rohstoffen. Wir waren, oder in Europa sind wir bereits sehr gut unterwegs, wenn es um Recycling geht. Es kann immer besser, das ist klar, aber ich glaube, in Europa haben wir da schon bereits einen sehr hohen Standard. In Amerika gibt es da Chancen. Die Recycling-Aktivitäten, es gibt es zwar, aber alles, was dort an Recycling-Materialien fast generiert wird, geht außerhalb Amerika raus und wird sehr wenig vor Ort verarbeitet. Also für uns war das Markt.
Das ist ja dann eigentlich mit dem, was wir jetzt an handelspolitischer Zeitenwende sehen, eine visionäre Entscheidung gewesen, weil ihr dann ja auch in den USA direkt selber das Recycling durchführt, quasi Produktion in den USA aufbaut und euch damit unabhängiger macht von Zöllen oder möglichen Zöllen, die dann kommen.
So ist es wahrscheinlich eine gute Entscheidung, absolut.
Wie erlebt ihr das generell, jetzt diese handelspolitische Zeitenwende? Ist das so, dass ihr seit dem Liberation Day, seit dem 2. April ständig in irgendwelchen Krisenmeetings seid und überlegt, was macht Trump als nächstes? Oder sagt ihr, wir sind mit den Bezugsquellen und den Standorten schon so weit diversifiziert mit unserem starken Geschäft hier in Europa, dass das jetzt bei euch nicht die Panik auslöst, wie beispielsweise bei den Autoherstellern, die ja teilweise Schiffe zurückgerufen haben?
Also für uns ist den Staaten ein sehr kleiner Markt. Ne? Absatz ist hauptsächlich in Europa. Da sprechen wir weniger wie 1%. Also in dem Sinne haben wir da tatsächlich auch nicht so viel uns da große Sorgen zu machen.
Aber es kann ja mehr werden, gerade dann im Sourcing, wenn da entsprechend Schrott eingesammelt wird und wenn man sieht, wie die USA vielleicht gerade bei der Kreislaufwirtschaft noch einen Rückstand haben, dann kann das ja durchaus ein sehr, sehr relevantes Geschäft mal werden. Kommen wir nochmal zum geschäftlichen Thema. Wir haben sehr viel jetzt über die Zukunftsaussichten von Kupfer gehört, wie wichtig Kupfer ist für die Herausforderungen, die wir beim Umbau unserer Wirtschaft haben, bei Innovation und Fortschritt, Technisierung. Alles fein, wenn dem so ist, warum sieht man das nicht am Preis von Kupfer? Warum schwankt dieser Preis irgendwie hin und her im Rahmen von Konjunkturzyklen? Warum haben wir da nicht einen beständigen Aufwärtstrend?
Diese Entwicklung haben wir natürlich gar keinen Einfluss. Und zwar, auch wenn wir das erwarten würden, ist das einfach das Spiel von Nachfrage und Angebot, was auf dem ganzen Welt spielt und der Preis rauf und runter drückt.
Ja, und wo wir bei Preisen sind und bei Metallen, kommen wir natürlich nicht drum hin, auch mal über die Edelmetalle zu sprechen, denn auch die werden hier bei euch produziert. Ihr seid Silberproduzent, ihr seid Goldproduzent. So, und bei Gold haben wir nun wirklich diesen Aufwärtstrend jetzt schon seit mehreren Jahren im Jahr 2025 nochmal beschleunigt. Wie wichtig ist dieses Geschäft mit Gold für euch?
Ja, ist genauso natürlich wie auch Kupfer. Ohne Kupfer können wir das Gold natürlich nicht verarbeiten, weil wir müssen erst das Kupfer raffinieren, bevor wir das Gold und Silber anfassen können. Aber ist ja natürlich auch ein wichtiger Teil.
Genauso, also ist halt auch wieder so ein Nebenprodukt.
Absolut.
Ja, Fokus ist Kupfer, aber es steckt dann halt in dem, was angeliefert wird, irgendwie auch noch ein bisschen Gold, ein bisschen Silber drin, was dann rausgewaschen wird.
Genauso wie andere Basismetallen wie Zink und Nickel und Zinn, Blei.
Auch, und das verarbeitet ihr dann auch wieder? Ja, also Gold stellt ihr quasi dann auch her?
Ja.
Gibt es da Barren oder was macht ihr daraus?
Das sind auch Goldbarren.
Das sind also Goldbarren, die ich dann auch mit so einem Stempel Arubis bekomme? Oder gibt ihr das an Produzenten, die das dann entsprechend labeln, weil sie eingeführtere Label haben?
Nee, das wird hauptsächlich für eigentlich auch für alle Anwendungen benutzt, die man benutzen kann. Entweder sind das Direktproduzenten oder andere.
Also es gibt keinen Goldshop bei Arubis unten in der Hauptverwaltung, den ich eben übersehen habe, wo man den Arubis Goldbarren, und das ist dann für die industriellen Anwendungen, denn auch das wollen wir nicht vergessen. Ja. Wir sehen als Börsianer Gold immer als Anlagegut, als Diversifikation im Portfolio, aber es gibt tatsächlich einige industrielle Anwendungen, bei denen es tatsächlich dann auch Gold braucht. Silber sowieso, das ist ja industriell noch viel wichtiger, aber du hast eben gesagt, da werden bis zu 20 verschiedene Metalle rausgewaschen aus dem, was hier als Konzentrat oder auch als Schrott angeliefert wird. Sind da auch diese sagenumwobenen seltenen Erden dabei, bei denen China ja den Weltmarkt dominiert und wir uns in Europa fragen, wie können wir hier Versorgungssicherheit bieten? Ist Arubis vielleicht auch dafür ein Garant?
Diese typischen seltenen Metalle, wo man drüber spricht, sind nicht unbedingt in unsere Rohstoffe, nicht in den Konzentraten, weder in den Recyclingmaterialien, die wir zukaufen, weil sie hauptsächlich kupferbasiert sind. Aber es gibt Metallen, um ein Beispiel zu geben, wie Zinn. Zinn wird benutzt für alles auch, was Elektronik ist, zum Anlöten auf Leiterplatten zum Beispiel oder für verzinntes Blech, für unsere Zinndosen, wo wir Ernährung bewahren. Aber es gibt auch ein Metall zum Beispiel wie Selenium, wo wir nochmal Weiterverarbeitung machen, um Seleniumprodukte für die pharmazeutische Industrie zu aufzubereiten zum Beispiel.
Also keine seltenen Erden, aber seltene Metalle. Und wer will, kann sich da ein bisschen durch das Periodensystem der Elemente durcharbeiten. Und was haben wir es im Chemieunterricht geliebt? Jetzt haben wir schon eben drüber gesprochen, was da so angeliefert wird. Und bei dem, was da so angeliefert wird, da hat es in den vergangenen Jahren vor deiner Zeit einige Vorfälle gegeben hier im Unternehmen, Betrugsfälle, Diebstahlfälle, die den Konzern dreistelligen Millionenbetrag gekostet haben. Die Aufarbeitung dessen liegt bei der Justiz. Deswegen wollen wir jetzt nicht in der Vergangenheit wühlen, sondern mal nach vorne schauen. Wie kriegt man diesen Spagat jetzt hin, gerade nachdem so etwas passiert ist? Einerseits verstärkte Kontrolle, auch im Sinne von Good Governance, ohne dass andererseits in so einem Unternehmen eine Kultur des Misstrauens entsteht, die man ja überhaupt nicht brauchen kann, wenn man so sehr nach vorne denken will.
Ja, ich glaube, sehr viele Kontrollen, Systeme reingebracht. Wir tun auch sehr viel im Risikoüberlegung, damit wir unsere Mitarbeiter dazu sensibilisieren, wie man das machen kann, wenn man irgendwo was feststellt oder so, das Sachen zu verbessern. Also das ist eine kontinuierliche Verbesserung unserer Prozessverfahren an der einen Seite und an der anderen Seite natürlich, wie gesagt, auch Kontrollsystemen, interne Kontrollen neu zu stellen oder anders zu stellen vielleicht, als das auch mal gemacht worden ist in der Vergangenheit. Aber immer zusammen mit unserer Belegschaft zu verstehen, wie man besser machen kann oder wie man besser umgehen kann mit Sachen.
Ja, ist auf jeden
Fall sehr, sehr viel da Zeit und Trainierung investiert.
Ja, ist auf jeden Fall eine Herausforderung, aber mit Herausforderungen kennst du dich ja sowieso aus. Wir erleben das ja immer wieder, wenn wir so auf Hauptversammlungen gucken. Und das sind so Männerdomänen. Gerade bei DAX- und MDAX-Unternehmen gibt es sehr wenig Vorstände. Du bist jetzt Mitglied des Vorstands bei Arubis im MDAX. Was braucht es, damit mehr Frauen in Führungspositionen kommen?
Ich glaube, wir müssen einfach die Chance nehmen, auch als Frau, wenn sich das vortut. Und diese Chance nicht unterwerten und sie einfach nehmen und einfach lernen und vorankommen.
Ist ja jetzt auch nicht so dieser typische Bereich, in dem Frauen häufig aktiv sind, dass du dich jetzt für Metalle interessierst und zwar ja schon seit Beginn deines Studiums. Ja. Du hast ja in Antwerpen studiert und bist danach halt wirklich gleich in diese Old Economy eingestiegen, dann da durchgestartet. Was hast du anders gemacht als deine Kommilitonen, dass es so weit an die Spitze geführt hat?
Ich glaube, dieses Geschäft, der Metallgeschäft, ist einfach ein super, super tolles Geschäft. Auch wenn wir Platten machen, was an für sich keine kein tolles Produkt ist oder kein sexy Produkt ist, so wie man sagt, ist das ganze Geschäft sehr reizend. Es passiert sehr viel. Wir müssen kontinuierlich über Risiken nachdenken. Weil es auch ein globaler Markt ist, ist man sehr weit eigentlich schon voran. Häufig sieht man Sachen in unserer Industrie, die sich vortun, die wir ein halbes Jahr später in der normalen Ökonomie oder normalen Wirtschaft auch mal sieht, dass die in Bewegung kommen. Es tut sich kontinuierlich was und sicherlich im Recyclinggeschäft auch. Das ist ein sehr volatiler Markt. Man muss sehr schnell bewegen, Opportunitäten sehen, Risiken einschätzen und einfach bewegen. Und das macht diese Metallindustrie einfach super reizend. Also in dem Sinne ist es auch ja für jede Obfrau oder Mann eine ganz tolle Industrie, auch aktiv zu sein.
Und du hast ja für immer irgendwie schon diese Faszination gehabt?
Nein,
oder
wie
kommt das? Also ich meine, also dass man, also ich persönlich finde alles, was glänzt und glitzert, ganz toll. Ja, ich habe schon immer so Goldmünzen richtig faszinierend gefunden, ja, Silber und so. Aber wie kommt man drauf, dass man sagt, Metalle? Ist das so wirklich dieses Interesse, dass Metalle ja auch viel volkswirtschaftliches prognostizieren? Man sagt ja auch immer zu Kupfer Dr. Copper, wenn es um volkswirtschaftliche Prognosen geht.
Ja, es ist schon, die Basisindustrie macht das schon ganz interessant, weil man braucht diese Basisindustrie auch, damit man Produkte machen kann, damit man allerhand Aktivitäten nachher oder daraus machen kann. Wie ich dazu gekommen bin, ich bin einfach eingestiegen als Schrotteinkäufer damals und es ist nie das Gleiche. Es ändern sich auch, kontinuierlich Produkte ändern sich, also der Schrott ändert sich, dass die Rohstoffe, die dann auf uns zukommen, ändern sich kontinuierlich. Also es ist nie gleich, wenn man denkt, es ist Kupferschrott, es ist nie nur Kupferschrott.
Es ist ein heterogenes Gut, nicht homogen wie eine Aktie.
Immer ein heterogenes Gut, das hat sich so viel verändert über die Jahre auch. Ja, wenn man sieht, in den 90er Jahren gab es das Aufkommen von Elektronikschrott, was neu war zum Markt. Heutzutage machen wir das schon zu über 20 oder 25 Jahren sogar in der Arubis-Gruppe, die Verarbeitung von Elektroschrott. Aber das war ganz neu damals. Und so gibt es jetzt mit Batterien für Elektroautos. Das ist etwas, was neu zukommt. Es gibt immer neue Elemente, wo man drüber nachdenken soll. Auch hier in heutiger Sicht. Graphit ist ein neues Element, was vorhin vielleicht gar nicht so da war. Wir haben auch ganz andere tolle Sachen, wie zum Beispiel unsere Eisensilikate, was ein Nebenprodukt ist von unserer Herstellung, von neben all unseren Metallen.
Eisensilikate.
Ja? Eisensilikate.
Das musst du jetzt mal erklären, weil ja, dafür reicht es 30 Jahre nach dem Abi bei Chemie nicht mehr.
Es ist auch ein ganz spezifisches Produkt, würde ich mal sagen, aus der Metallindustrie. Man hat das in Stahl, man hat das in Nicht-Eisenaktivität, so wie bei uns. Es ist eigentlich Eisen, was mit unseren Rohstoffen mitkommt, was wir über die Verarbeitung stufen, was sich dann als ein Eisensilikat rauskommt. Das ist ein Material, was früher benutzt wurde in niedrigwertigeren Anwendungen für alles, was mit Bauarbeiten zu tun hat, für Straßenbau und so weiter. Aber wo man heutzutage auch ganz schöne Chancen hat, die richtig umzusetzen in tatsächliche Baumaterialien. Weil diese Materialien sehr niedrig sind oder gar keinen Carbon Footprint haben.
Und okay, also wieder das CO2-Thema.
Ja, das nachhaltige Thema eigentlich wieder weiter unterstützen kann.
Also nachhaltige Werkstoffe, die quasi dann irgendwie ein Abfallprodukt eures Hauptgeschäfts sind und dann nochmal separat
verwertet werden können. Ja, und ich würde mal sagen, kein Abfallprodukt sind, weil das ist genau unser Ansatz, Zero Waste. Wir machen keinen Waste. Also auch diese Eisensilikaten sind kein Abfallprodukt, das sind Produkte.
Also man kann alles verwerten.
Genau.
So ähnlich wie in der Küche. Ja, ja. Es wird nichts weggeworfen, sondern das, was man weggeschnitten hat, das geht am nächsten Tag dann nochmal in die Suppe rein.
Ja. Ja,
also Nachhaltigkeit im besten Sinne.
Genau.
Wenn man jetzt so stark mit diesen Zukunftsthemen auf der einen Seite arbeite, Digitalisierung, Energiewende, Infrastruktur, auf der anderen Seite wirklich diese Basics, Rohstoffe hat. Was heißt das dann eigentlich für private Investitionen? Also wie investierst du selber dein Geld?
Einen Moment, würde ich mal sagen, habe ich gedacht, ich, äh, ich muss da auch in Metall investieren.
Wirklich?
Und, ja, doch, doch.
Also selber, so physisch in Metalle?
Physisch in Metalle.
Soll ich die Kupferplatten hinlegen oder Draht?
Das ist natürlich, nimmt auch viel Platz an und das ist auch ein Sicherheitstopic, was man sicherlich auch mitnehmen sollte. Aber ich glaube, ein Fehler habe ich irgendwann mal gemacht in der Vergangenheit, ist, dass ich keinen Zinn gekauft habe.
Zinn?
Ja, das hätte wahrscheinlich eine der besseren Investitionen sein können in der Vergangenheit.
Hättest du es dann wirklich physisch gekauft oder über Terminkontrakte? Oder es gibt ja auch darauf Zertifikate und ETCs.
Ja, ich weiß nicht, ob ich es kaufen konnte als Privatperson, ob das überhaupt die Möglichkeit gegeben hätte, aber das hätte ich tun sollen.
Ausgerechnet Zinn.
Ja.
Ja, du hast ja gerade schon erzählt, wie wichtig dieses Metall ist. Also ich kenne Zinn noch aus meiner Kindheit. Wir hatten zu Hause tatsächlich so Zinnbesteck stehen und ich habe damit immer Pastor und Messdiener gespielt. Ja. Also so Kännchen und Teller, so eine Gardine umgehangen. Das war für mich Zinn. So Zinnlöffel, die im Wohnzimmer hängen. Genau. Aber es ist halt wirklich bedeutsam. Aber das hast du nicht gemacht. Was hast du stattdessen gemacht?
Nee, ich glaube, nichts machen ist nie gut. Also diversifieren ist mein Satz, wenn man investiert. Und über alle Gruppen von Assets hinaus, würde ich mal sagen. Ob es jetzt Aktien sind oder Real Estate oder auch Metallen, aber dann vielleicht nicht direkt als Metall, als physisches Metall, sondern ETFs oder solche Sachen.
Okay,
aber
ETFs, ETCs, breit diversifiziert, Rohstoffe dabei als Assetklasse. Wir haben ja heute so einen Anfang gemacht, diese Mechanismen, zumindest der Industriemetalle, mal ein bisschen zu beleuchten. Vielleicht ist das ja ein Thema, was wir demnächst nochmal in der Asset Class aufbereiten, nämlich wie du in Rohstoffe investieren kannst, dass das Ganze indirekt funktioniert, indem man zum Beispiel in die Aktie eines Kupfer- und Metallproduzenten investiert. Das haben wir heute sehr ausführlich mit Inge Hofkens diskutiert. Liebe Inge, vielen Dank für eure Gastfreundschaft hier in Hamburg. Vielen Dank an dich, dass du uns heute zugeschaut oder zugehört hast. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann sag es gerne weiter. Schreib uns eine Bewertung, gib uns Sterne. Wenn du Anregungen hast, wen wir künftig einladen sollten, um welche Themen wir uns kümmern sollen, dann schick uns gerne eine Nachricht an podcast@scalable.capital oder in den sozialen Netzwerken. Wir freuen uns über deine Meinung. Für heute mal nicht tschüss aus Berlin, sondern tschüss aus Hamburg und danke an Aurobis.